Liebe Gemeinde, wir hören nochmal den Predigttext, der heute für uns bestimmt ist. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, nicht wieder schmähte, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Gemeinde, hier sind wir in den Fußstapfen des großen Hirten. Seine Spur hat uns hier zusammengeführt. Und jetzt winkt er uns, ihm weiter zu folgen. Mit seiner Herde hat es Christus nicht einfach, denke ich mir. Uns individualistische Menschen des 21. Jahrhunderts zu hüten, ist wahrscheinlich schwieriger als ein Sack Flöhe zu hüten. Jeder sieht nur auf seinen eigenen Weg, sagt die Bibel. Eigensinnig wie die Ziegen. Statt dass man friedlich an seiner Stelle weidet und genießt, was der Herr einem zuteilt, kommt doch immer wieder die Angst hoch, zu kurz zu kommen. Oder? Ist nicht das Gras von den anderen grüner als meins? Und sieht nicht das Laub außerhalb des Zauns frischer aus als das hier drin? So denken Ziegen. Vielleicht ginge es mir besser, wenn ich mich anders entscheiden würde. Wenn ich nicht an dieser Stelle leben würde, sondern... Oder vielleicht ginge es mir mit jemand anderem besser, wenn ich mit jemand anderem leben würde. Es sitzt irgendwie tief, oder? Tiefer, als man möchte. Ziegen sind sehr wählerisch. Und wenn außerhalb des Zauns die Knospen appetitlicher aussehen als innerhalb, dann weiß man als Ziege ganz schnell, besser als der Hüter, was gut für einen ist. Schafe und Ziegen sind in der Bibel übrigens dasselbe Wort. Man könnte also auch sagen, wir waren wie die irrenden Ziegen, aber nun sind wir umgekehrt zu dem Hirten und Bischof unserer Seelen. Was sagt nun unser Hirtenbrief? Christus ermutigt uns, als seine Schafe zu leben. Schafe sind nämlich gar nicht so dumm. Vielleicht sind sie doch klüger als Ziegen. Christus war selbst ein Lamm. Er hat für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir sollen nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. In diesen Worten höre ich drei Dinge. Das erste ist, der Hirtenbrief ermutigt uns. Füge dich hinein an die Stelle, an die du vom Herrn gestellt bist. Fülle deinen Platz aus, als der Mann oder die Frau, als den dich Gott gemacht hat. Tu du, was recht ist, egal was die anderen um dich herum machen. Tu, was recht ist und lass dich nicht beirren, auch wenn du dadurch diesen oder jenen Nachteil erleidest. Hab Vertrauen zu dem Herrn, deinem Hirten. Du wirst erfahren, wie gut er es mit dir meint. Er ist nämlich dabei, dich zum frischen Wasser zu führen und wird deine Seele erquicken. Er tröstet dich auch im finsteren Tal, denn er ist bei dir. Denn dazu seid ihr berufen, sagt der Brief. Ihr seid dazu berufen, das Gute zu tun, auch wenn ihr dafür Nachteile erleiden müsst. Das ist eure Berufung. Tut, was recht ist, auch wenn die anderen sich unrecht verhalten. Haltet euch an das Vorbild Christi und folgt seinen Fußtapfen. Und nun, als zweites, zeigt uns der Hirtenbrief ganz genau die Fußtapfen Jesu. Er sagt uns ganz konkret, wie wir ihm folgen sollen. In seinem Mund war kein Betrug. Er warf keine giftigen Worte zurück, als ihn solche trafen. Er hatte seine Zunge im Zaum. Wer seine Zunge hütet, der bewahrt sein Leben, sagen die Sprichwörter in der Bibel. Und eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, sagt Sprüche 18. Und es gibt noch Dutzende weitere solche Sprichwörter. Das ist eine Weisheit, die die ganze Bibel durchzieht. In den Worten, die wir sprechen, liegt unser mächtigster Schlüssel zum Guten oder zum Bösen. Wir haben es nicht nur in der Hand, sondern vor allem im Mund, ob wir zum Guten oder zum Bösen beitragen. Das gilt ja auch für uns selber. Auch sich selber kann man um Kopf und Kragen reden. Aber wer auf seine Worte achtet, der ist klug, steht in Sprüche 10. Darum zeigt uns unser Text, wer der Spur des großen Hirten folgen will, der hüte vor allem selber erstmal seine Zunge. Und mit der einen Zunge haben wir schon genug zu hüten. Denn die Zunge ist manchmal schneller als der Verstand. Wir können uns aber bei Jesus abgucken, welchen Stecken und Stab er benutzt, um die Zunge zu hüten. In seinem Mund fand sich kein Betrug, keine List. Der Stecken heißt Wahrheit. Mit diesem Stecken sollen wir die Halbwahrheiten und die sogenannten Notlügen von unserem Mund vertreiben. Wie schnell biegt man sich eine Sache zurecht, wenn es irgendwie unbequem ist, sie den anderen so mitzuteilen, wie sie ist? Da heißt es dann, ach, wir sagen einfach, dass du krank bist. Oder wir sagen dem einfach, dass du schon 16 bist. Aber meistens ist ja die Not doch nicht so groß. Und es sind eher Alltagslügen als Notlügen. Die sollen wir von unserem Mund vertreiben und das kleine Leiden in Kauf nehmen, das dadurch vielleicht entsteht. Womöglich stellt es sich später als besser so heraus. Kein Betrug und keine List in seinen Mund zu lassen, das heißt ja auch nicht, dass man jedem alles verraten muss, was ihn nichts angeht. Aber was wir sagen, das sollte wahr sein. Und wenn man sagt, das möchte ich gerade nicht beantworten. Also Wahrheit ist der Stecken auf der rechten Seite oder die rechte Leitplanke. Damit folgen wir sozusagen den rechten Fußstapfen. Die linken Fußstapfen sehen so aus. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Er beleidigte nicht, als er beleidigt wurde. Er drohte nicht, als er litt. Bei dem letzten habe ich erst mal überlegen müssen, was das heißt. Er drohte nicht, als er litt. Aber wenn man sich's vorstellt, dann versteht man es schnell. Als er litt, hätte er ja sagen können, na wartet, das werdet ihr noch bereuen, ihr fieses Gesindel oder was auch immer. Er beleidigte nicht, als er beleidigt wurde. Er gab die Schmähung nicht zurück. Ja, was machte Jesus mit den Kränkungen, die ihn trafen? Hat er sie in sich hineingefressen? Nein, das hat er nicht. Denn hineinfressen macht krank. Das merkt man schnell. Ja, was macht man, wenn man sich angegriffen fühlt und eine Erwiderung auf der Zunge hat? Er stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Er übergab es Gott, was ihn traf. Er gab es sofort direkt an Gott weiter. Er klagte es ihm, wie es uns auch in den Psalmen vorgemacht wird. So nach der Art: Aua, der sagt zu mir das und das, dabei ist es überhaupt nicht wahr. Und die sind gemein zu mir. Herr, kümmere du dich darum. Hilf mir und schaffe mir Recht. Die Psalmen können da auch sehr drastisch werden. Gott, zerbrich ihnen ihre Zähne im Maul. Stoße sie zu Boden. Diese sogenannten Feindpsalmen können wir nicht immer nachvollziehen. Aber wenn jemand wirklich unter Feinden zu leiden hat, dann leuchtet es ein, dass es auch kräftige Worte braucht. Denn diese Psalmen, gerade die Feindpsalmen, machen uns etwas vor, nämlich wie das geht, was das Neue Testament sagt: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern überlasst es Gott. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Das machen uns diese Psalmen vor. Ihm sollen wir alle Kränkungen überlassen und übergeben. Denn er hält es aus, im Unterschied zu uns. Was dein Herz kränkt, befiehl ihm deine Wege, und was dein Herz kränkt, heißt es sehr weise in einem Lied von Paul Gerhardt. Ich denke, dass einem das allerdings nicht immer auf Anhieb gelingt. Wahrscheinlich muss man das üben wie ein Judo-Griff oder wie so eine Kampfsporttechnik. Wenn man sich angegriffen fühlt, also den Angriff nicht zurückschmettern, sondern auf der anderen Seite an Gott weiterreichen, dann läuft er ins Leere. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar sehr viel weniger Energie kostet, als wenn man ihn zurückprallen lassen würde. Aber in dieser Taktik hat wohl nur Jesus den schwarzen Gürtel. Ich für meinen Teil muss da auf jeden Fall noch üben. Also das ist die linke Fußspur. Und den Stab auf der linken Seite würde ich also Frieden nennen. Dieser Stab hütet, dass keine bösen Worte die Zunge verlassen, sondern dass der Unfrieden an Gott abgegeben wird. Und zur menschlichen Seite hin kann dann wieder Wahrheit ohne böse Worte die Sache zu richten versuchen. Zwischen diesen beiden Stäben, Wahrheit und Frieden, hat die Zunge alle Freiheit. Aber das sind die beiden Leitplanken, die uns in der Spur des guten Hirten halten. Unser Brief fasst es so zusammen. Ein kleines Stückchen nach unserer Stelle zitiert er Psalm 34. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Der behüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Der Philosoph Sokrates hat es auch mal sehr schön formuliert. Durch zwei Siebe sollen wir unsere Worte sieben. Nämlich, ist es wahr, was du sagen willst? Und ist es gut, was du sagen willst? Was durch diese Siebe geht, das kann man ruhig aussprechen. Also Sokrates ist da zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen. Dass man nicht zurückschießen soll, wenn ein Worte treffen, heißt ja auch nicht, dass Christen nicht widersprechen dürfen. Es gibt natürlich Fälle, in denen Widerspruch notwendig ist. Manchmal muss man auch Kritik üben. Jesus hat ja auch Kritik geübt, sogar sehr deutlich. Aber er hat es nicht hintenrum gemacht, sondern er hat es offen ausgesprochen. Und wenn er dafür beleidigt und angegriffen wurde, hat er nicht zurückgeschlagen, sondern er stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Und ich denke, gerade wenn es um was Kritisches geht, ist es am wichtigsten, dass kein Betrug und keine bösen Worte dabei sind. Kein Lästern, keine üble Nachrede, sondern denjenigen direkt ansprechen. Und schließlich sagt uns der Brief zu: Wer den Fußtapfen Christi folgt, muss zwar möglicherweise an manchen Stellen Nachteile in Kauf nehmen. Wir sind ja sogar dazu berufen, das Gute zu tun, auch wenn wir dafür leiden müssen. Aber wer den Fußtapfen Christi folgt, schließt sich dafür dem besten Hirten an, den es gibt. Wir folgen ihm nicht umsonst, denn er führt uns dorthin, wo es gut für uns ist, auch wenn es zwischendurch steinig und dornig ist. Er hat ja den besten Überblick. So ein Hirte sieht ja viel weiter als ein Schaf. Er hilft uns auch, wenn es steil wird. Und er trägt uns, wenn wir verwundet sind. Er kümmert sich um unsere Seelen. Er weidet unsere Seelen. Er gibt uns das, was wir brauchen. Denn er ist ein Seelenhüter, ein Hirte und Bischof unserer Seelen. Also summa summarum, der Hirtenbrief in Kurzfassung. Christus führt euch. Darum füge dich hinein und folge seiner Spur. Tu du, was recht ist, auch wenn es mehr kostet. Hüte deine Zunge vor Betrug und vor bösen Worten. Wahrheit und Frieden heißen der Stecken und der Stab. Hüte deine Zunge und er hütet deine Seele. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.